Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Sandra Pfister, guten Tag. Die eigenen Kontoauszüge würden viele nicht mal den besten Freunden zeigen. Warum also der Schufa? Um eine bessere Bonität zu bekommen, also um als kreditwürdiger zu gelten. Aber Verbraucherschützer warnen, dass der Schuss gleich nach hinten losgehen kann. Es gibt einen Aktienboom, auch durch Corona. Viele experimentieren zum ersten Mal damit, Geld in Aktien anzulegen. Da entsteht eine neue Generation Börse, sagen viele schon. Aber wie informiert sie sich? Oft über Influencer und YouTube-Clips. Ist das riskant oder völlig in Ordnung? Das versuchen wir gleich mal einzuordnen. Und zur Börse schalten wir jetzt auch erstmal nach Frankfurt zu Konrad Busen. Herr Busen, der DAX, der dümpelt heute so ein bisschen vor sich hin.
Ja, es ist wegen des Feiertags in den USA, Thanksgiving, auch heute hier in Frankfurt ein eher ruhiger Handel. Immerhin auf Wochensicht steht der DAX im Moment rund 2% höher da. Von gestern auf heute aber gibt es nur eine minimale Veränderung von 0,2%. Im Moment der DAX bei 13.318 Punkten.
Bemerkenswertes dürfte heute ja da passieren, wo Staatsschulden gehandelt werden, denn der Staat nimmt ja massive Schulden auf jetzt.
Richtig. Und über dieses Thema möchte ich mich unterhalten mit dem Mann, der hier neben mir sitzt, im gebührenden Corona-bedingten Abstand mit eigenem Mikro in der Hand, David Kohl, Chefvolkswirt bei der Bank Julius Baer. Herr Kohl, ich möchte zunächst mit Ihnen auf ein Phänomen schauen am Markt für Staatsanleihen. Da berechnet die Bundesbank jeden Tag die sogenannte Umlaufrendite. Bevor wir zum aktuellen Phänomen kommen, kurz nochmal Ihre Erklärung. Was ist die Umlaufrendite?
Ja, die Umlaufrendite sind die Zinsen, die der Staat zahlen muss. Und Sie können sich das vielleicht am besten so vorstellen, dass es, wenn der Staat sich heute Geld leiht, weil Herrn Scholz heute zum Bundesbank geht oder an den Markt geht, was muss er da bezahlen? Und Sie haben schon gesagt, die ist negativ, die Umlaufrendite.
Ja, und
das heißt, er muss nichts bezahlen.
Ja, und die ist, und jetzt komme ich zu dem Phänomen, das ich angesprochen habe, die ist eine Woche lang immer auf demselben Stand geblieben, seit Donnerstag vergangener Woche minus 0,58%. Heute gab es eine minimale Bewegung, aber das ist ganz ungewöhnlich. Eigentlich jeden Tag berechnet die Bundesbank einen anderen Wert und jetzt eine Woche lang minus 0,58%. Ist doch erstaunlich, dass da so wenig Bewegung drin ist. Sieht aus, als ob der Markt eingefroren, eingetrocknet wäre. Und das angesichts der Tatsache, dass unser Finanzminister so hohe neue Schuldenaufnahme macht. Das müsste doch eigentlich viel mehr bei den Zinsen bewirkt haben.
Ja, es bewirkt eben noch nicht so viel, weil wenn Sie dagegenhalten, wer kauft diese ganzen Anleihen, dann haben wir halt die Zentralbanken. Das ist natürlich vor allem die Europäische Zentralbank, die das gutheißt. Die Bundesbank führt das dann aus. Und die sind große Akteure derzeit am Markt für Staatsanleihen. Das ist nicht nur in Europa so, sondern weltweit. Und diese Märkte sind stark miteinander verbunden. Und die sind fast leergefegt. Es ist richtig, dass die Staaten zwar mehr und mehr Schulden aufnehmen, aber das dauert eben ein bisschen. Und wir sind im Moment in einer Phase, wo die Zentralbanken sehr viel mehr gekauft haben, als bis jetzt an neuen Schulden emittiert wurde. Und das führt genau dazu, wie Sie gesagt haben, dass der Markt leergefegt ist. Die Liquidität ist relativ gering und deswegen dann auch die Kursschwankungen.
Dürfte sich das jetzt aber demnächst ändern? Der Finanzminister nimmt ja rund 180 Milliarden zusätzliche Schulden auf. Also kommt da jetzt Bewegung rein?
Das könnte ein bisschen Bewegung bringen dann im nächsten Jahr. Das hängt natürlich auch viel damit zusammen, wie wird der Zins, der zukünftige Zins eingeschätzt. Und da kommen zwei Dinge zusammen. Einmal sagt man sich, naja, vielleicht nimmt der Staat jetzt sehr viel Geld auf, es kommt viel Material. Aber viel wichtiger für den Zins, gerade für diesen Staatsanleihezins, ist die Hoffnung in die zukünftige Konjunktur und dann auch die Hoffnung daran, dass die Preise vielleicht eben nicht mit 1% oder jetzt, wie wir es jetzt haben, stagnieren, sondern auch mal ein bisschen höher ausfallen. Das heißt, dieses nominale Wachstum, was uns blüht in den nächsten Jahren. Das ist der Maßstab, warum die Zinsen vielleicht dann etwas höher klettern sollten. Derzeit wird an dem Markt eher Pessimismus gehandelt und gesagt, naja, schauen wir mal, ob das mit der Konjunktur klappt.
Mhm. Wie tragfähig ist denn das Programm, das jetzt auf Bundesebene beschlossen worden ist? Noch im September war von einer zusätzlichen Schuldenaufnahme von 96 Milliarden Euro die Rede. Jetzt werden es rund 180 Milliarden zusätzliche Schulden. Tragfähigkeit?
Naja, der beste Maßstab für die Tragfähigkeit, gerade für Schulden, für also einen Schuldner wie die Bundesrepublik Deutschland, ist immer das Zinsniveau, also das, was man bezahlen muss dafür und das, was die Wirtschaft leisten kann. Also das Wirtschaftswachstum so im Gleichgewicht. Und das wird jetzt nicht bei minus 0,5 liegen, sondern weit darüber. Und deswegen kann man in einer Phase, wo die Zinsen wirklich unter dem Wirtschaftswachstum liegen, kann man durchaus in die Defizite gehen. Und das bleibt weiterhin tragfähig, weil was sie machen dann in der Zukunft oder worauf sie setzen, ist, dass sie eben nicht diese Schulden zurückzahlen müssen, sondern sie wachsen daraus heraus. Und das hilft natürlich, dass wenn die Belastung durch den Zins so niedrig ist und sie ist sogar negativ derzeit in dem Fall, dann brauchen sie relativ wenig Wirtschaftswachstum, um daraus zu wachsen. Das heißt, Tragfähigkeit ist jetzt vom jetzigen Standpunkt voll gegeben.
Sind Erklärungen von David Kohl, dem Chefvolkswirt vom Bankhaus Julius Beer. Vielen Dank.
Und wo wir so schön über die Umlaufrendite geredet haben, nochmal zum Mitschreiben, wo steht sie?
Also heute hat sie sich tatsächlich bewegt, die Umlaufrendite bei minus 0,59%. Eine Stelle niedriger ist das als gestern.
Es gibt da Busenholt einige Übernahmen und Fusionsgeschichten. Was sticht da für Sie heraus?
Ja, es sticht auf europäischer Ebene heraus eine Übernahme, die nicht stattfindet. Die beiden spanischen Banken BBVA und Sabadell konnten sich nicht auf einen Preis einigen, den die BBVA für die kleinere Bank Sabadell bezahlen soll. Deswegen sind die Fusions- bzw. Übernahmegespräche, die die beiden Banken vor einiger Zeit aufgenommen haben, abgebrochen. Die Folge: Aktien der BBVA plus 2,5%, der Aktienkurs von Sabadell minus 11%. Dagegen hier in Frankfurt plus 20% die Aktien von Medios, einer Berliner Pharmafirma, die auch Medikamentengroßhandel betreibt und nun für rund 121 Millionen Euro den Großhändler Kranach aus Hamburg übernimmt. Kranach ist nicht börsennotiert, da kann ich Ihnen keine Kursreaktion berichten.
K plus S fällt auf, weil sie deutlich im Plus sind.
Ja, der Verkauf des Salzgeschäfts in den USA, was ja eigentlich eine strategische Niederlage war für K plus S, den Kali- und Salzkonzern aus Kassel, also das Gegenteil einer Übernahme, die gut ausgegangen ist. Dieser Verkauf bringt immerhin jetzt mehr ein als gedacht, was auch ganz einfach mit einem günstigen Euro-Dollar-Wechselkurs zu tun hat. Außerdem gibt es von einigen Analysten Hoffnungssignale, dass bald die Nachfrage aus der Landwirtschaft wieder anzieht und dass das die Düngerpreise antreiben wird. K plus S, die Aktie heute 6% im Plus.
Und TUI ist auch noch auffällig, weil es Gerüchte gibt, dass ein russischer Großaktionär eine Kapitalerhöhung mitmachen würde.
Ja, Alexei Mordashov, da gibt es Berichte, dass der Großaktionär von TUI bereit sein soll, TUI frisches Kapital zu geben. Eine gute Nachricht für den Reisekonzern. Heute die Aktie mal knapp 2% höher. Jetzt habe ich noch für Sie den Eurokurs. Der steigt ein bisschen weiter auf im Moment 1,1925 $. Und die Umlaufrendite hatten wir ja schon, deswegen der Preis für die Unze Feingold, 1.806,04 $. Das ist 8,74 $ weniger als gestern um diese Tageszeit. Und in Euro der Goldpreis im Moment 1.514,73 €.
Danke, Konrad Busen nach Frankfurt. So, an unserem Gespräch hat man gemerkt, das ist nicht ganz trivial, wie man Geld anlegt, wie Unternehmen bewertet werden, was eine Umlaufrendite ist. Das kann alles sperrig klingen. Etwas einfacher bereiten das manche Influencer in den sozialen Netzwerken auf. Da gibt es Seiten, die heißen Cash Cocktail, Sparkoyote oder Goldesel. Die geben Anlagetipps und die treffen einen Nerv, weil immer mehr junge Leute sich für Aktien interessieren. Aber wie unterscheidet man die Seriösen von den schwarzen Schafen? Konstantin Röse hat sich mal umgeschaut.
Finanzinfluencer. Sie sind so etwas wie die Bankberater von früher. Auf Instagram oder YouTube wollen sie junge Menschen für Aktien begeistern.
Ihr wisst ja, was gerade draußen los ist in der Welt. Geld rumliegen haben ist nie gut.
Hallo Leute, hier ist Hazel. Willkommen zu einem neuen Video auf Pocket Money.
Also wie geht man denn jetzt Schritt für Schritt beim Aktienkauf vor?
Und das kommt bei der Zielgruppe an. Lea, 28 Jahre alt, ist überzeugt, ohne YouTube und Co. hätte sie nicht angefangen, über das Thema Aktien und Geldanlage nachzudenken.
Uns allen ist klar, wir können später nicht von der gesetzlichen Rente leben. Also ich zum Beispiel habe dieses Thema Finanzen halt ganz lange von mir weggeschoben.
Inzwischen kennt sie sich mit Finanzfragen aber ganz gut aus und hat sich für einen ETF-Sparplan entschieden, in den sie jeden Monat 50 Euro investiert. Im Gegensatz zu aktiv gemanagten Fonds bilden ETF-Fonds einen Index, zum Beispiel den DAX 1:1 nach.
Ich habe mir halt verschiedene YouTube-Videos dazu angeschaut, unter anderem, wie eröffne ich ein Depot, also wirklich Basics.
Lea ist nicht die Einzige in ihrer Generation, die jetzt ihre Finanzen selbst in die Hand nimmt. Laut einer repräsentativen Studie mehrerer Direktbanken ist das Interesse an Aktien bei unter 25-Jährigen deutlich gestiegen. Ihr Anteil am Aktienbesitz liegt bei 39%, 13% mehr als im Vorjahr. In keiner Altersklasse ist die Zahl der Aktionäre so sprunghaft angestiegen. Andreas Hacketal, Finanzwissenschaftler vom Frankfurter Leibniz-Institut SAFE, beobachtet den Trend der jungen Aktionäre. Einen Grund für das angestiegene Interesse sieht er darin, dass es immer mehr neue Anbieter gibt, sogenannte Mobile Broker. Kunden brauchen dort nur noch ihr Smartphone.
Das Zweite ist, dass es mittlerweile Anbieter gibt, die radikal die Kosten reduzieren, sprich, das ist günstiger als früher. Und das Dritte ist, am Anfang des Jahres knickten die Börsen wegen der Corona-Pandemie derart stark ein, dass das für viele eine Gelegenheit war.
Denn viele Aktienkurse haben seitdem wieder deutlich an Wert gewonnen. Allein der DAX ist seit Mitte März um fast 60% nach oben geklettert. Auch für Trader Michael Flender zahlt sich das neu erwachte Interesse an Aktien aus. Er richtet sich gezielt an junge Leute. Seinem Instagram-Kanal Goldesel Investing folgen 26.000 Menschen.
Also wir sind Richtung 13.300 unterwegs im DAX. Der Markt ist ein bisschen gaga. Und was heißt das für mich? Ich bin erstmal jetzt im Trading-Bereich vorsichtig.
Die Angebote sind kostenlos. Er bietet seinen Kunden aber auch sogenannte Premium-Angebote an. Tägliche Videos, die dann natürlich nicht mehr umsonst sind. Auf den Plattformen tummeln sich aber auch viele unseriöse Anbieter, die ihre Follower abzocken wollen. Extrem hohe Renditen und das schnelle Geldversprechen. Da sollten immer die Alarmglocken schrillen, warnt Professor Andreas Hacketal.
Wo sofort die Ampel angehen muss, ist nämlich, wenn das heißt, hier können Sie schnell und womöglich sicher viel Geld verdienen. Hier werden Sie reich. Was an der Börse funktioniert, ist langfristig eine ordentliche Rendite zu erzielen.
Und das will auch Lea. Sie möchte vor allem langfristig an der Börse investieren.
Aber nicht alle Influencer geben guten Börsenrat, also Vorsicht. Wer in Deutschland ein Haus oder ein Auto kaufen möchte oder auch nur einen Pulli auf Kreditkarte, der wird, ohne dass er etwas davon mitbekommt, von der Schufa durchleuchtet. Das ist eine private Wirtschaftsauskunftei, die alle möglichen Auskünfte sammelt, ob man Rechnungen nicht bezahlt hat oder ob man Kredite hat platzen lassen. Die Schufa will jetzt tiefer in unsere Finanzen schauen. Sie bittet Kunden, ihnen doch Einblick in die eigenen Kontoauszüge zu geben. Im Moment fragt sie O2-Kunden, weil Telefonica dieser Kooperation zugestimmt hat. Die Schufa lockt mit der Hoffnung, dass Kunden ja eventuell eine bessere Bonität erhalten könnten. Daten- und Verbraucherschützer sind alarmiert. Peter Hornung.
Für einen Verbraucherschützer wie Klaus Müller ist der Fall klar.
Was wir hier jetzt gerade sehen, ist der vollkommen durchleuchtete Verbraucher. In dem Moment, wo Schufa und andere Scoring-Unternehmen den Zugriff auf unsere Kontodaten bekommen, bleibt nichts mehr geheim.
Müller, Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverband, sieht sehr kritisch, dass die Schufa will, dass Verbraucher ihr den Blick aufs Konto erlauben. Rückschlüsse auf die Persönlichkeit, die Vermögensverhältnisse und selbst die politische Orientierung seien möglich.
Dazu kommt, dass das Ganze nicht wirklich transparent geschieht, sondern eher klammheimlich. Das heißt, die Schufa wird ja nicht offensiv darauf hinweisen, was sie vorhat, sondern es wird irgendwo im Kleingedruckten, in den allgemeinen Geschäftsbedingungen versteckt sein. So kann das natürlich nicht gehen.
Die Datenschutzbeauftragten müssen dringend etwas tun, sagt Müller. Auch der Verbraucherzentrale Bundesverband werde prüfen, wie er gegen die Schufa-Pläne vorgehen kann. Gerhard Schick von der Bürgerbewegung Finanzwende betrachtet das Vorhaben von Deutschlands größter Wirtschaftsauskunftei ebenfalls sehr skeptisch.
Ich habe den Eindruck, dass die Schufa hier auf dem Weg ist zur Datenkrake am Finanzmarkt. Und das Geschäftsmodell immer stärker auch im Sammeln von sehr vielen Kontodaten beruht.
Nach Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung will die Schufa künftig durch den Blick aufs Konto neue, viel genauere Verbraucherbewertungen erstellen. Dafür hat sie offenbar eine Firma gekauft, die eine BaFin-Lizenz hat, aufs Konto zu schauen. Diese Schufa-Tochterfirma kann nach Aussagen auf Branchentreffen Kontoauszüge in zahlreichen Kategorien analysieren. Gehalt, Miete, Sozialleistung, Unterhaltszahlungen, aber auch Ausgaben für Arzneimittel, Konsumgüter oder Urlaubsreisen. Die Schufa möchte, dass Verbraucher online ein Häkchen setzen und damit freiwillig ihre Kontoauszüge zur Verfügung stellen, zur weiteren Verarbeitung und Analyse. Gerhard Schick von Finanzwende befürchtet,
dass vielen Menschen die Reichweite eines Häkchens gar nicht klar ist. Wir alle kennen ja die Situation, dass man irgendwelche allgemeinen Geschäftsbedingungen und Sachen einfach mal annimmt, weil man gar nicht die Zeit hat, das völlig zu durchdringen. Insofern befürchte ich, dass viele Menschen ihre Kontodaten preisgeben, obwohl sie sonst nie bereit wären, sämtliche Kontoauszüge einfach mal jemanden anderen zuzuschicken.
Die Schufa betont, sie handle vollkommen datenschutzkonform und spricht von voller Datenkontrolle des Verbrauchers. Derzeit würden noch keine Daten gespeichert, man prüfe nur, ob Verbraucher das Häkchen zur Einwilligung setzen. Das Projekt wurde von der Schufa auch der hier zuständigen Datenschutzbehörde in Bayern vorgestellt. Allerdings erst an dem Tag, als es online ging. Die Behörde prüft seither mit Hochdruck, wie sie sagt. Das Ergebnis ist aber noch offen.
Und jetzt kommt unser Firmenporträt zum ersten Advent. Die Vorweihnachtszeit, die ist für viele Firmen ja Hochsaison. So auch für die Firma Spitzenpapier und Prägeanstalt Otto Meckel in Burgstedt. Das ist der Titel in Langfassung. Burgstedt liegt übrigens bei Chemnitz. Dort werden aus Gold- und Silberkarton kleine Kunstwerke gepresst. Grazile Sterne für den Weihnachtsbaum oder Pappbeinchen für Schokoladenkäfer. Die werden heute in Burgstedt noch genauso hergestellt wie vor 100 Jahren. Ein Firmenporträt und zugleich eine Zeitreise mit Iris Milde.
Hallo.
Hallo.
Ein Besuch in der Werkstatt von Gottfried Pfeiffer ist eine Zeitreise. Im Hinterhaus der Stadtvilla im Städtchen Burgstedt nahe Chemnitz sieht alles noch genauso aus wie im Jahr 1886, als die Otto-Meckel-Spitzenpapier- und Prägeanstalt dort einzog.
Es ist alles alt, angefangen vom Haus, von den Maschinen, von den Werkzeugen. Und was damals angeschafft worden ist, mit dem produziere ich heute. Also was die Firma damals gemacht hat, wird jetzt auch noch gemacht.
Gottfried Pfeiffer prägt und stanzt Formen aus Pappe. Christbaumschmuck, Beine für Schokoladenkäfer, Bordüren für Papp-Ostereier. Der schmale Mit-50er schaltet den Motor ein und setzt sich an die wuchtige schwarze Presse. Vor ihm liegt eine Gravierplatte aus Stahl, die er Werkzeug nennt.
Das sind die Werkzeuge und da ist das eingraviert.
Zwei Rehe und ein Tannenbaum, daraus sollen später Christbaumanhänger werden. Pfeiffer baut einen kleinen Papierstapel auf die Gravierplatte.
Dann haben wir einen Goldkarton und dann legt man noch eine Schutzpappe drauf. Und dann muss man das reinschieben. Und dann wird das gepresst. Und dann sehen Sie das. Ja.
Goldene Papierschnipsel rieseln zu Boden, bis nur die Silhouetten der Rehe und des Tannenbaums stehen bleiben. Landläufig nannte man diese kleinen Kunstwerke Dresdner Pappen, weil es im Dresdner Raum besonders viele Manufakturen gab. Heute werden für historische Einzelstücke dreistellige Beträge aufgerufen. Ursprünglich waren sie aber für den kleinen Geldbeutel gedacht.
Das hat geglänzt und das war schwinglich.
Dekorationsartikel, Spielzeug, sogar Sargbeschläge wurden aus Karton geprägt. Die Blüte der Dresdner Pappen währte nur 40 Jahre, von 1870 bis zum Ersten Weltkrieg. Unbeeindruckt davon produzierte die Firma Meckel weiter.
Das ist immer ein Auf und Ab gewesen, wie so eine Sinuskurve. Und das ist bis heute geblieben. Also wenn ein Artikel aufhört, fängt ein anderer Artikel an.
1968 übernahm der Vater von Gottfried Pfeiffer den Betrieb. Und mit der Wende keimte die Hoffnung, endlich richtig durchstarten zu können.
Mein Vater hat versucht, die ganzen Beschäftigten zu halten. Hat auch extra noch einen Kredit aufgenommen, weil wir dachten, jetzt können wir auf die Messe und jetzt geht's richtig los. Aber das hat sich eben nicht bewahrheitet. Wir mussten die Leute alle entlassen und dann hat er den Kredit auch noch gehabt. Bis ich das übernommen habe, haben wir da noch dran geknabbert.
Pfeiffer Junior absolvierte noch zu DDR-Zeiten eine Lehre als Elektronikfacharbeiter, stieg aber bald in den elterlichen Betrieb ein. 1999 übernahm er das Geschäft komplett. In zwei großen Holzregalen lagern die Gravierplatten, eine feiner gearbeitet als die andere. Blumen, Tiere, Engelsflügel, kleinteilige Muster.
Das ist so eine breite Bordüre, die ist zum Beispiel auch genommen worden für die Küchenschränke oder in die Kartons zur Veredelung. In Obststiegen ist es gemacht worden, da sind die reingekommen. Aber es wird eben auch vieles eingespart und da ist auch viel verloren gegangen.
800 bis 1000 Stück dieser Musterplatten besitzt die Werkstatt.
Ich habe es nicht gezählt. Und da schlummern bestimmt auch noch Werkzeuge, die sind noch nie gelaufen.
Vom Erdgeschoss, wo die Maschinen stehen, führt eine schmale Stiege in den ersten Stock. In Regalen auf der halben Treppe lagern Metallrahmen, die die Form von Schuhen haben. Zu Kriegszeiten habe man eben Schuhsohlen und Kleiderbügel aus Pappe gestanzt, erzählt Pfeiffer. Oben stehen mehrere Holztische hintereinander. Einst Arbeitsplätze für 10 Beschäftigte. Hier werden die Tannenbäume und Rehe von Papierresten befreit.
Ja, das wollen wir ja haben. Ja. Und hier sehen Sie schon den Abfall und der muss raus.
Es ist eben ganz wichtig, dass man unten an den Maschinen, dass man den richtigen Druck rauskriegt. Das ist auch nur. Wenn zu viel Druck ist, geht das kaputt und kommt gar nicht von der Pappe ab. Wenn zu wenig Druck ist, geht der Abfall gar nicht raus und sieht blass aus.
Dann werden die golden glänzenden Schmuckstücke abgezählt, zusammengebunden und in Plastiktütchen geschoben. Fertig zum Versand. Ja. Gottfried Pfeiffer liefert ausschließlich an Großhändler. Ja.
Also ich liefere das an meine Kunden und die haben Online-Shops, die das dann verkaufen.
Pfeiffers Produkte sind keine Massenware, denn alle Stücke müssen einzeln mit der Maschine geprägt und gestanzt, die Papierreste dann von Hand ausgebrochen werden.
Das soll schon was Exklusives sein. Ich bin mal eingeladen worden auf einer Messe in Shanghai und die Chinesen konnten das gar nicht verstehen, dass ich nur einen gewissen Teil am Tag schaffe. Die haben gefragt, wissen Sie, wie viele Chinesen wir sind? Ich sagte, aber ich will die nicht alle beliefern.
Das sind dann die Käferfüße.
In die zierlichen Körperchen aus schwarzem Karton sind feine Beinhärchen eingeprägt. Gerade Schweizer Schokoladenfirmen legten auf diesen Luxus immer noch Wert, so Pfeiffer. Schön, aber ein Wegwerfprodukt. Deshalb bewegen sich viele seiner kleinen Kunstwerke im Cent-Bereich.
Die Käferbeine am Tag schafften schon 50.000.
Allein komme er gut über die Runden, sagt er. Aber für einen zweiten Mann reiche der Umsatz nicht. Auch Generationswechsel ist für Gottfried Pfeiffer kein Thema. Er will weitermachen, solange es geht.
Weil ich das wirklich sehr gerne mache. Mir macht das Spaß, wenn der Artikel aus der Maschine kommt und er ist richtig gut gelungen. Und man kann es mit ruhigem Gewissen dann auch zum Kunden schicken. Das ist sehr schön, gefällt mir.
Das Firmenporträt von Iris Milde. Zum Schluss schauen wir noch, was die Kollegen schreiben zum Schlangestehen vor dem Supermarkt im Advent. Die zusätzlichen Corona-Einschränkungen für den Einzelhandel, die leuchten in den Wirtschaftsredaktionen vielen nicht ein.
So bezweifelt die Frankfurter Allgemeine Zeitung, dass die Politik damit das richtige Maß gefunden hat. Denn während Konsumenten durchaus auf den entspannten Einkaufsbummel verzichten können, bleibt der Lebensmitteleinkauf unerlässlich. Schon jetzt rechnen Supermärkte mit langen Schlangen vor den Geschäften. Ein kleiner Trost bleibt den Lebensmittelhändlern dann aber doch. Die Kunden werden kaum ins Internet ausweichen können. Insgesamt seien die Beschlüsse des Corona-Kabinetts aber nicht nur konfus, sondern auch ein Konjunkturprogramm für Amazon und Co., kritisiert die Nordwestzeitung aus Oldenburg. Die unterschiedlichen Regeln für verschieden große Verkaufsflächen sind niemandem zu erklären. Zudem darf man durchaus fragen, warum es kein Problem ist, wenn 30 Leute in einem Klassenzimmer stundenlang auf 70 Quadratmetern hocken, aber unbedingt verhindert werden muss, dass mehr als ein Kunde auf 10 Quadratmetern einkauft. Noch eine Frage: Wie viele Millionen Menschen haben sich eigentlich auf Supermarktparkplätzen angesteckt, dass nun auch dort Maskenpflicht gilt? Die Süddeutsche Zeitung sieht es ähnlich. Unfreiwillig hilft die Politik dem Onlinehandel, der ohnehin floriert. Der Online-Boom geht jedoch in aller Regel zu Lasten der Innenstädte. Genau die will die Politik aber erklärtermaßen vor der Verödung bewahren. Die beschlossenen Maßnahmen eignen sich dafür aber nur bedingt. Sie werden bei vielen Händlern, so lässt sich vorhersagen, großen Schaden anrichten. Vor diesem Hintergrund unterstützt die Tageszeitung Taz aus Berlin grundsätzlich den Appell von Wirtschaftsminister Altmaier, der den Erhalt des stationären Einzelhandels als patriotische Aufgabe bezeichnete. Powershoppen als Akt der Unterstützung für den Händler nebenan. Am besten natürlich den mit ökologisch produzierten regionalen Produkten. Das ist keine Deutschtümelei, sondern nachhaltig. Altmaiers Vorschlag, die Ausfälle der Offliner mit mehr verkaufsoffenen Post-Corona-Sonntagen auszugleichen, führt aber in die Irre. Mehr Umsatz ist bei kaum steigenden Löhnen nicht zu holen und mehr Wochenendarbeit klingt wie ein weiterer Angriff auf die Gesundheit der Beschäftigten, von denen viele derzeit mit Furcht an der Kasse stehen.
Unser Blick in die Wirtschaftspresse. Peter Sawicki steht hier schon in den Startlöchern für Deutschland heute. Er wird berichten über die Corona-Entwicklung in Hildburghausen in Thüringen, wo sich Hunderte den Regeln widersetzen. Ich bin Sandra Pfister und das war die Wirtschaft am Mittag. Ihnen noch einen schönen Tag.